Ja, heute feiern wir Karfreitag. Und wenn man unter solchen Umständen stirbt, wie Jesus es musste, dann sind die Worte, die Jesus spricht in seinem Todeskampf, so finde ich, besonders bedeutsam. Wie jeder Mensch, wenn er stirbt, was er dann nochmal sagt, das hat eine besondere Bedeutung. Und vielmehr ist noch die Bedeutung von dem, was Jesus sagt. Jesus, kurz bevor er stirbt, ruft er unter anderem laut aus: Es ist vollbracht. Dieses "Es ist vollbracht" klingt, wenn man im ersten Moment das hört, so ein bisschen abgeklärt und nüchtern. Ähnlich wie wenn wir zu Hause einen Handwerker bei uns haben und der unsere Waschmaschine repariert, weil die kaputt war, und dann ist er fertig und sagt, die Maschine ist repariert, alles funktioniert wieder, ist erledigt, mein Job, ich gehe jetzt nach Hause, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Die Frage ist, will Jesus, wenn er sagt, es ist vollbracht, nur das ausdrücken, dass die schreckliche Leidenszeit, die er jetzt hat, zu Ende ist? Wenn wir uns das anschauen, wie das bei Jesus ist, wie er leidet, aber auch sein Leben vorher, dann kann man wirklich sagen, es wäre verständlich, wenn Jesus das sagt. Ist alles okay? Ja. Geht um die PowerPoint, da habe ich keinen Einfluss. Also es wäre verständlich, wenn Jesus das sagen würde, so, dass er sagt, die Stunden meines Leidens ist endlich zu Ende, was ein Glück, es ist wirklich furchtbar gewesen. Und Jesus hat wirklich ein Martyrium gehabt, aber nicht nur die letzten drei oder die letzten Stunden seines Leidens waren heftig, sondern wenn man sich anschaut, seine 3 Jahre, in denen er auf der Erde gewirkt hat, die waren alles andere als schön. Denn nicht wenige Menschen haben ihm das Leben schwer gemacht. Man kann sagen, teilweise wirklich zur Hölle gemacht. Wenn er Menschen geheilt, geholfen oder sogar vom Tode zum Leben zurückgeholt hat, da haben die Menschen oft nicht gesagt, das war durch die Kraft Gottes, sondern sie haben gesagt, der wirkt ja mit dem Teufel. Das hat der Teufel gemacht. Statt zu sehen, dass Jesus nur die Wahrheit sagt, er hat nie gelogen. Selbst die, die ihn dann verurteilt haben, konnten nicht nachweisen, dass er gelogen hat, hat man ihm immer gesagt, er lügt. Ihm wurde vorgeworfen, dass es ihm immer nur um ihn selbst geht. Aber wie er gelebt hat, war, dass er nur für Gott und für die Menschen gelebt hat. Und dass die Menschen sich auf ihn eingelassen haben, sich anzuschauen, wie ist er, wie handelt, was sagt er, dass sie eine Übertragung gemacht hätten auf Gott, dass sie sagen, so wie er handelt, was er tut und sagt, das kann nur Gott sein. Das haben sie nicht gemacht, sondern stattdessen haben sie ihm vorgeworfen, er wäre ein Gotteslästerer. Er macht sich selbst zu Gott. Letztendlich war das ja auch sein Todesurteil, weil er angeblich Gott gelästert hat. Und die Krönung von dem Ganzen ist dann dieser Gerichtsprozess. Jesus wird völlig zu Unrecht zum Tode verurteilt. Und wenn man sich das mal anschaut, ist das ein Justizgang. Wird verurteilt, obwohl der Richter ganz deutlich sagt, der ist eigentlich unschuldig. Ich finde keine Schuld an ihm. Pilatus spricht ihn nur deswegen schuldig, weil er auf einmal Angst hat um seine berufliche Zukunft. Pilatus lässt dann Jesus geißeln. Jesus erträgt und überlebt still diese Folter, obwohl viele Menschen diese Folterung, die Geißeln, sonst auch nicht überlebt haben. Jesus überlebt. Und dann lässt Pilatus Jesus kreuzigen. Und dort, bevor er Jesus dann elendig verreckt, ruft er noch aus, es ist vollbracht. Und ich glaube, wir würden verstehen, wenn Jesus mit dem Ausspruch, es ist vollbracht, nur sagen wollte, es reicht, ich habe es endlich hinter mir. Doch Jesus drückt mit dem, es ist vollbracht, nicht nur das Ende seines Leidens aus, das auch, aber er spricht noch viel mehr aus. Wenn wir uns anschauen, welche Worte Jesus in seinem Todeskampf gesprochen hat, dann werden wir feststellen, dass er nie nur so etwas gesagt hat. Also es war nie so, dass er gelitten hat und gesagt, au oder was weiß ich, sondern das waren immer Worte, die er gebraucht hat, die hatten eine sehr tiefe Bedeutung. Wenn Jesus zum Beispiel, und das hat der Matthias ja gerade vorgelesen, ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann drückt das zum einen natürlich aus, dass Gott ihn tatsächlich verlassen hat, weil er so voller Sünde war und Gott sich angewidert von seinem Sohn abgewandt hat. Er hat die Beziehung komplett gecancelt. Aber gleichzeitig sind das nicht Worte, die Jesus einfach nur wiedergibt, weil er sagt, so empfinde ich jetzt, sondern er greift diese Worte aus Psalm 22 auf. Genauso die Worte, die er sagt, kurz bevor er dann wirklich stirbt, mein Vater, in deine Hände begebe ich meinen Geist. Da greift er aus Worte aus dem Psalm 31 zurück. Oder wenn er sagt, dass er Durst hat, dann drückt das nicht nur aus, dass er in seinem Todeskampf einen unbeschreiblichen Durst hat, sondern seine Worte haben einen Bezug zu Psalm 69. Jesus verwendet also nicht einfach nur Worte und beschreibt seine Situation oder es ist Ausdruck seines Leidens, sondern es ist viel mehr. Er weiß, warum er diese Worte sagt. Und er drückt damit aus, mit all diesen Worten, dass er wirklich der Messias ist, weil nur der Messias kann diese Worte für sich auch verwenden. Und deswegen sagt Jesus, mit dem es ist vollbracht, nicht nur sein Leiden hat jetzt ein Ende, sondern er drückt damit aus, dass seine Mission, sein Auftrag erfüllt ist. Der eigentliche Grund, warum ihn der Vater zu uns Menschen geschickt hat, hat Jesus nun zur vollsten Zufriedenheit Gottes erfüllt. Seine Bestimmung als Mensch auch für diese Zeit auf dieser Erde endet nun am Tod, durch den Tod am Kreuz. Jesus' ganzes irdisches Leben war voll auf das Kreuz fokussiert. Und dort musste und wollte er hin. Weil ihn nichts in seiner Mission stoppen durfte, hat er dieses Ziel mit aller Konsequenz verfolgt. Und damit er das tun konnte, musste er absolut gehorsam gegenüber Gott sein. Doch dieser Gehorsam, das hat Jesus alles abverlangt. Und das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, wie häufig Jesus da versucht wurde, dass er seinen Weg nicht mehr zum Ende gegangen wäre. Manchmal denken wir, weil Jesus ja hundertprozentig Gott ist, ja, das Leiden und das Sterben, das war ja alles nicht so schlimm. Das hat er ja locker durchstanden. Er hat auf seine Göttlichkeit zurückgegriffen und dann hat er die Kraft gehabt. Nein, das stimmt nicht. Er war nicht nur hundertprozentig Gott, sondern er war auch hundertprozentig Mensch. Und ich empfehle euch mal diese Abschnitte der Bibel, auch vielleicht die Leidensgeschichte mal unter dem Aspekt zu lesen. Zu lesen, da ist ein Mensch, hundertprozentiger Mensch, der leidet. Und Jesus stand in der ganzen Zeit ganz häufig in der Gefahr, diesen Versuchungen, die durch Menschen, durch das Drängen von Menschen, durch den Teufel oder auch durch seine eigenen Bedürfnisse aufgekommen sind, dass er dem nachgeben wollte. Als der Teufel zum Beispiel Jesus in der Wüste versucht, dann ist das keine harmlose kleine Angelegenheit. Jesus hat das alles gekostet, alles abverlangt, damit er nicht schwach wurde. Der Teufel weiß doch bei uns, das spüren wir doch, der weiß so genau, wo unsere Schwachstellen sind. Und da sticht er oft rein. Und genauso wusste er, wo Jesus seine Bedürfnisse hat. Und da hat er reingestochen. Herausfordernd war für Jesus auch, als das Volk ihm nach dem Brot- und Fischwunder zum König von Israel machen wollte. Wir denken immer, ja, Jesus hat das nichts ausgemacht. Doch, Das war für ihn voll Versuchung. Wie sehr hätte er, nachdem er so viel Ablehnung und Zurückweisung erlebt hat, sich das auch mal gut getan, von über 5000 Leuten mal zum König zu machen, dann Bewunderung und Anerkennung zu bekommen. Das hätte ihm gut getan. Er hat aber abgelehnt. Immer wieder musste er sich gegen Menschen wehren, die ihm so vordergründig, so heuchlerisch und scheinheilig mit Schmeicheleien zu ihm gekommen sind, aber im letzten Endes ihn nur in die Falle locken wollten. Auch die Versuchung durch seine engsten Vertrauten, wie zum Beispiel den Petrus, waren ziemlich heftig für Jesus. Petrus, der ihn davon abhalten wollte, dass er leiden und sterben sollte. Jesus musste Petrus dann mit ganz harten Worten zurückweisen, damit er nicht schwach wurde. Und selbst als Jesus schon am Kreuz gehangen hat, da kann man ja denken, das ist ja schon Versuchung genug. Nein, da kam das noch. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr hättet anstelle von Jesus am Kreuz gehangen. Da hängt ihr da. Ihr kämpft mit eurem Tod. Ihr sagt, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Euer Leiden ist unermesslich. Und ihr wisst genau, ihr hättet jetzt die Kraft dazu, von dem Kreuz herunterzusteigen und diesem Leiden ein Ende zu bringen. Ihr habt die Kraft, aber ihr macht es nicht. Und ihr hängt in eurem Todeskampf da und dann kommt irgendwelche Typen da und dann pöbeln euch blöd an und sagen, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch mal herunter, beweis das doch mal. Also, wären wir nicht vom Kreuz runtergestiegen und hätten mal gezeigt, dass wir wirklich Gott sind, mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Jesus ist dieser Versuchung nie nachgegangen. Er hat sich nie provozieren lassen. Er hat alles ertragen, weil er gegenüber Gott nicht ungehorsam werden wollte. Entschuldigung. Habt ihr euch auch mal gefragt, was geschehen wäre, wenn Jesus nur ein einziges Mal schwach geworden wäre, wenn er nur ein klein bisschen nur minimal den Versuchungen nachgegeben hätte, nur einer einzigen. Wenn er das gemacht hätte, dann wäre alles vorbei gewesen. Jesus wäre, weil er eine Sünde begangen hat, hätte selbst zur Sünde geworden. Die Folge wäre gewesen, dass er als sündiger Gott und sündiger Mensch nicht mehr zu seinem Vater und dem Heiligen Geist zurück in den Himmel hätte gehen können. Wir hätten jetzt keinen dreieinigen Gott, wir hätten nur noch einen zweieinigen Gott. Und was für uns noch viel dramatischer ist, ist vor allem, wir hätten keine Erlösung gehabt. Wir würden in unsere Sünden sterben und wir müssten für alle Ewigkeit mit dem reizenden Teufel unsere Zeit verbringen. Doch wir können wirklich sagen, Gott sei Dank, Jesus ist Gott und seinem Auftrag immer treu geblieben. Es hat Jesus alles gekostet, dass er nicht eine Sekunde schwach geworden ist, sondern dass er bis zum letzten Abendzug Gott die Treue gehalten hat. Wenn Jesus also ruft, es ist vollbracht, dann drückt er damit aus, dass sein Ziel erreicht ist. Wir können uns fragen, was ist denn sein Ziel gewesen? Und da gibt es verschiedene Bedeutungen für dieses Es ist vollbracht. Zum einen bedeutet es, und das ist uns klar, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes dass Jesus für uns zum Sündenbock gemacht wurde. Paulus schreibt, Michael, du kannst die nächste Folie zeigen. Er schreibt, Epheser 5, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Sünde beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Er hat unsere Sünde getragen. Ich sage euch jetzt was ehrlich. Für mich war früher die Sündenvergebung nicht immer so enorm wichtig. Doch je mehr ich verstehe, was Jesus da am Tod, am Kreuz bewirkt hat, und je mehr ich selbst auch erlebe, wie sich das, die Sündenvergebung in meinem Leben auswirkt, positiv auswirkt, desto begeisterter bin ich von dieser Sündenvergebung. Heute empfinde ich das als ein riesiges Geschenk, dass ich meine Sünden loswerde, aber auch, dass ich anderen Menschen ihre Sünden vergeben kann. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch alle, wie schön manchmal es sein kann, Sünde zu begehen. Sünde ist doch nichts Schreckliches, was wir machen, sondern es ist manchmal auch wirklich oder es kann wirklich Spaß machen. Doch wir wissen auch, wie schlimm die Folgen sein können. Sünde ist genau wie der Teufel immer auf Zerstörung aus. Es zerstört Beziehungen, es zerstört uns letztendlich selbst, es macht uns kaputt, es macht Menschen, Beziehungen und alles Mögliche kaputt. Ich kenne Sünden, die haben mich so schwer, meine eigenen sind so schwer auf meiner Seele gedrückt, dass ich völlig verzweifelt war. Und ich habe erlebt, wie Menschen, die sich an mir versündigt haben, mir dadurch allen Lebensmut und alle Hoffnung geraubt haben. Doch wenn ich dann meine Sünde ans Kreuz gebracht habe, dann wurde mir, bildlich gesprochen, so eine tonnenschwere Last von meiner Seele genommen. Oder wenn ich Menschen vergeben habe, dann wurde ich wieder frei und ich bekam wieder Freude am Leben. Für mich ist so die Bedeutung von Vergebung drückt sich wunderbar in der griechischen Sprache, die Originalsprache des griechischen Neuen Testamentes aus. Dort wird nämlich Vergebung auch mit Lösen beschrieben. Wenn wir unsere Sünden vergeben bekommen oder wenn wir vergeben, dann lösen wir uns von der Sünde. Ihr kennt das alle. Euch hat jemand etwas Böses getan oder ihr habt etwas angestellt. Dann wacht man morgens auf und man denkt sofort an diesen Moment, was der gemacht hat oder was man selbst gemacht hat. Und das ist die Hölle manchmal. Man wird nicht frei, man ist gefangen. Aber wenn man das dann abgibt, Jesus, dann lösen wir uns von der Tat und dem Menschen, der es gemacht hat. Und wir werden frei. Es ist eine Befreiung, das zu erleben. Also, die Sünden. Vergebung ist ein Teil von dem, was das Ziel war von Jesus, wenn er spricht, es ist vollbracht. Aber er beschreibt auch damit auch noch, dass er durch sein Leiden, durch sein Leben, sein Leiden und sein Sterben gezeigt hat, wie sehr Gott uns liebt. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, auch mit Menschen, die absolut gottlos gelebt haben, dann spüren wir etwas von dieser göttlichen Liebe, dass er im Sterben noch Gott darum bitten kann, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun, dass er diesen Menschen vergibt, die ihnen dieses furchtbare Leiden antun. Das ist eigentlich eine unbeschreibliche Liebe, die Jesus da praktiziert. Jesus Umgang mit Menschen öffnet uns die Augen für Gottes Herz. Und deswegen betet Jesus kurz bevor er in sein Leiden geht zu Gott mit den folgenden Worten. Michael, die nächste Folie. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Jesus zeigt uns den liebevollen, gnädigen und barmherzigen Gott. Und Johannes schreibt dann noch ergänzend, die nächste Folie, Michael. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Gott liebt uns. Gott ist in seiner Person Liebe durch und durch. Er kann gar nichts anders als uns zu lieben. Und so wie Jesus die Menschen zur Zeit der Bibel geliebt hat, so liebt er auch uns jetzt, dich und mich. Gottes Liebe zu uns gipfelt in dem, was er für uns am Kreuz getan hat. In Johannes 3,16 schreibt er die bekannten Worte, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Weil diese Liebe, die Gott uns zeigt, die Jesus uns gezeigt hat, nicht weiter zu toppen ist und weil sein Auftrag, Gottes Liebe den Menschen zu zeigen, erfüllt ist, sagt Jesus, es ist vollbracht. Mehr Liebesdemonstration kann man nicht zeigen. Mit es ist vollbracht drückt Jesus auch noch aus, dass es keine Trennung mehr zwischen Gott und uns Menschen gibt. Denn Jesus hat durch seinen Tod die Trennung ein für alle Mal beseitigt. Bis Karfreitag mussten Menschen Abstand vor Gott halten. Wer Gott gesehen hatte, musste sterben. Weil Gott ein heiliger, ein sündfreier und gerechter Gott ist, kann er nicht einfach mit uns Gemeinschaft haben, weil wir sündig, unheilig und auch nicht immer gerecht sind. Doch in dem Moment, in dem Jesus stirbt, da zerreißt der Vorhang im Tempel. Der Vorhang, der das Heiligste vom Allerheiligsten, da wo Gott anwesend war und wo nie jemand reingehen durfte, ohne dass er, wenn er reingegangen wäre, sofort gestorben wäre, der zerreißt. Und Gott zeigt damit, jetzt ist der Weg für euch frei, zu mir ins Heiligtum zu kommen, mit mir immer Gemeinschaft zu haben. Nichts steht mehr zwischen uns und mir. Ihr seid so heilig durch Christus, sein Blut geworden, dass ihr immer zu jeder Tages- und Nachtzeit zu mir kommen dürft. Ich nehme euch in meine liebevolle Arme. Und selbst wenn ihr die schlimmsten Sünden begeht, so bleibt ihr meine Kinder und ich vergebe euch, wenn ihr mir eure Sünden gebt. Dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist, zeigt auch noch, dass alles, was wir sonst anstellen, damit wir noch heiliger und frömmer werden, dass wir das vergessen können. Jeder Zwang, Gott gefallen zu wollen, unser Denken, dass es nicht reicht, was wir für Gott jetzt tun, dass wir seinen Ansprüchen ja niemals scheinbar gerecht werden können, beendet Jesus, wenn er ruft, es ist vollbracht. Paulus sagt, Michael, die nächste Folie, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Jesus hat in dem Moment, wo er ausgerufen hat, es ist vollbracht, alles getan, damit wir in Frieden mit Gott leben können. Wir sind aus Gottes Sicht, auch wenn wir das aus unserer Sicht nicht wirklich sind, aber aus Gottes Sicht sind wir so vollkommen jetzt, weil Gott uns durch Christus sieht. Und deswegen dürfen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann bezieht sich das auch noch auf unseren Wert oder Identität. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber ich habe das Gefühl, in den letzten 10 Jahren ist das so wild geworden. Mein Eindruck ist, dass die Menschen heutzutage alles versuchen, um geliebt, anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Wenn ich mir anschaue, was Menschen manchmal in den verschiedenen medialen Plattformen versuchen darzustellen, dann empfinde ich das manchmal zum Fremdschämen. Das ist so exhibitionistisch, wo man sagt, ja, was läuft da? Man hat manchmal das Gefühl, die Menschen schreien nach Liebe und sagen, lieb mich. Manchmal hat man das Gefühl, man muss diese Menschen mal richtig in den Arm nehmen, damit sie sich überhaupt geliebt fühlen. Und dann machen sie das. Und sie zeigen sich, sie posten sich. Und dann hat man aber das Gefühl, diese Menschen werden nicht erfüllt von dieser Liebe und Anerkennung, die sie brauchen, sondern sie gehen sogar verletzter und leerer zurück, als sie es vorher waren. Die Lösung, dass diese Menschen, dass wir eine gesunde Identität, einen Wert bekommen, das können uns Menschen nie geben. Selbst Aktionen und Dinge, die wir tun, schenken uns nicht das, was wir brauchen. Das funktioniert nie. Nur Gott, der uns geschaffen hat, der unsere Seele kennt, der weiß, was wir wirklich brauchen, wonach unsere Seele wirklich schreit, der unsere Sehnsucht kennt, der kann unsere Sehnsucht stillen. Und deswegen sagt Jesus, wenn er sagt, es ist vollbracht, ich würde mal sagen, so indirekt, Durch meinen Tod hast du deine Identität, deinen Wert von mir geschenkt bekommen. Höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Und höre auch auf, dich über andere zu überheben. Du musst dich selbst nicht mehr schlecht machen oder besser darstellen, sondern du hast alles von mir. Ich gebe dir das, hole das bei dir, bei mir ab. Und ich kann euch selbst auch sagen, wie ich das erlebe, seitdem ich meine Identität und meinen Wert, und das mache ich seit einigen Jahren, mir von Jesus geben lasse, da erlebe ich eine innere Freiheit, eine Freude, weil man unheimlich unabhängiger wird von den Umständen und von den Menschen. Jesus schenkt uns diesen Wert und diese Identität, die wir brauchen. Es gibt noch sicherlich bedeutend mehr Sachen, die damit zusammenhängen, was passiert ist, was Jesus dann sagt, es ist vollbracht. Ich denke an so unsere Nöte und Ängste, die wir haben, die wir auch an Jesus abgeben können, ans Kreuz nageln können. Ich möchte aber noch mal so einen letzten Gedanken weitergeben. In dem Moment, als Jesus ruft, es ist vollbracht, spricht Jesus auch etwas Prophetisches aus. Auch wenn Jesus erst am dritten Tage auferstehen wird, so weiß er in der Stunde seines Todes, dass Gott ihn wieder auferstehen lässt, dass er ihn auferwecken wird. Nicht ohne Grund hat Jesus immer vorher, schon bevor er gelitten hat, davon gesprochen, ich werde wieder auferstehen. Das hat er seinen Jüngern immer wieder erzählt. Und auch wenn er in dem Moment, wo Gott ihn total verlassen hat, wo er nichts mehr gespürt hat von Gottes Nähe, er nicht wusste, nicht gespürt hat, dass er auferstehen wird, wusste er, dass er auferstehen wird. Das war fest in seinem Gehirn eingebrannt. Er wusste, Gott hat mir die Zusage gegeben und ich halte mich dran fest, ob ich das spüre oder nicht. Und deswegen schwingt in diesem Satz, es ist vollbracht, gleichzeitig schon die Verheißung für uns mit, dass wir durch Jesus den Tod überwunden haben. Und das ist auch der Grund, warum Paulus in Bezug auf das Kreuz sagt, und er fragt da, das ist die nächste Stelle, Michael, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nur deine tödliche Macht? Und an einer anderen Stelle schreibt Paulus, 2. Timotheusbrief, und so lautet die rettende Botschaft, er hat den Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Obwohl das erst am Ostersonntag Wirklichkeit geworden ist, so ist der Tod die Voraussetzung für die Auferstehung. Zuerst musste die Sünde und der Tod besiegt werden. Und dann kann die Auferstehung kommen. Jesus ist mit seinem Tod ans Ziel gekommen. Er hat Gottes Auftrag zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Sein Tod ist kein Ende, sondern es ist der Anfang für unser erneutes und oder erneuertes, befreites Leben. Wir dürfen durch seinen Tod leben. Wir dürfen deswegen sagen, Michael, jetzt kommen zwei Folien. Es ist vollbracht. Man könnte noch besser sagen, das ist die nächste Folie. Es ist für dich und für mich vollbracht. Amen. Jetzt fehlt nur noch die Folie. Herzlichen Dank. Wir wollen vor dem Abendmahl noch ein Lied singen. Das drückt das auch aus, wenn wir singen, wunderbar, großer Erlöser. Es geht um unsere Erlösung. Und alle, die jetzt zu Hause sind, wie ich empfehle euch, holt euch jetzt vielleicht auch ein bisschen Traubensaft oder Wein, was ihr da habt, ein bisschen Brot. Und wir können dann gemeinsam mit, so mache ich es auch, dann Abendmahl feiern. Amen.